Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Ich bin Dr. Ingo Max Leipelt und ich begrüße Sie herzlich. Auch heute wollen wir uns eingehend mit einem zentralen Thema der modernen Arbeitswelt auseinandersetzen, der Bedeutung der richtigen Arbeitsumgebung bei Büroarbeitsplätzen. In den heutigen Büroumgebungen, die von Technologie, Flexibilität und einem zunehmenden Fokus auf Mitarbeiterwohlbefinden geprägt sind, spielt die Gestaltung dieses Arbeitsplatzes eine entscheidende Rolle. In dieser Folge werden wir die vielfältigen Aspekte beleuchten, die die richtige Arbeitsumgebung ausmachen. Angefangen bei der richtigen Beleuchtung, über Klimageräte bis hin zur Bedeutung von Pflanzen. Alles kann Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeitenden beeinflussen. Begleiten Sie uns also auf einer Reise durch die Welt der Büroarbeit, während wir die Schlüsselkomponenten einer optimalen Arbeitsumgebung erkunden und ihre Auswirkungen auf das tägliche Arbeitsleben betrachten. Viel Spaß beim Zuhören. Zunächst geht es um die Beantwortung einer Zuhörerfrage. Gibt es eigentlich Alternativen zum Büroarbeitsstuhl? Als Alternative zum Büroarbeitsstuhl werden häufig sogenannte Sitzbälle, Pendelhocker, Kniestühle oder Kniehocker angefragt. Auch Deskbikes und Walkstations sind immer öfters in der Diskussion. Um die Frage zu beantworten, ob sie als Alternative zum Büroarbeitsstuhl gesehen werden können, ist es erforderlich, sowohl arbeitsmedizinische als auch sicherheitstechnische und ergonomische Aspekte zu berücksichtigen. Auf den Fit- oder auf den Sitzbällen und Pendelhockern befinden sich die Nutzenden im labilen Gleichgewicht. Sie müssen sich daher auf die besondere Art des Sitzens konzentrieren. Bei der labilen Gleichgewichtslage werden immer wieder kleine Ausgleichsbewegungen durch die Wirbelsäulenmuskulatur ausgeführt und unterschiedliche Muskelpartien aktiviert. Bei längerem Sitzen kehrt sich diese positive Wirkung allerdings ins Negative um. Die oben beschriebenen Ausgleichsbewegungen haben am Bildschirm und Büroarbeitsplatz keinen nachweisbaren Trainingseffekt auf die betreffenden Muskelgruppen. Zudem nehmen die Nutzenden aufgrund der fehlenden Abstützmöglichkeit des Rückens bereits nach kurzer Zeit durch zunehmende muskuläre Ermüdung eine Rundrückenhaltung ein. Dadurch wird die physiologische Lendenlordose aufgehoben. Damit kommt es zu einer viel größeren Bandscheibenbelastung. Die angebotenen Rückenlehnen bieten keine wirksame Abstützung. Beim Sitzball ist durch die fehlende Höhenverstellbarkeit außerdem eine Anpassung an die Körpergröße nicht gegeben. Ein Arbeiten in entspannter, ermüdungsfreier Körperhaltung mit ausreichender Bewegungsfreiheit, wie für gut gestaltete Sitzgelegenheiten am Bildschirm und Büroarbeitsplatz gefordert, ist nicht möglich. Der Fitball oder der Sitzball und der Pendelhocker sind daher für längerfristiges Sitzen nicht geeignet. Kniestühle und Hocker basieren auf der Annahme, dass eine schräge, nach hinten ansteigende Sitzfläche den Vorzug besitzt, die Wirbelsäule aus der Buckelhaltung in die Lordose aufzurichten. Die Sitzkonstruktion soll ein Sitzen in aufrechter Sitzhaltung erzwingen. Für die unterschiedlichen Bürotätigkeiten ist es aus arbeitsmedizinischer Sicht jedoch wichtig, dynamisch zu setzen. Das Einnehmen einer zurückgelehnten Sitzhaltung ist auf diesen Möbeln mangels einer Rückenabstützung nicht möglich. Infolge der Schrägstellung der Sitzfläche wird trotz Knieabstützung das Gesäß zusätzlich beansprucht. Auch der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel wird mit ca. 60 Grad durch das Möbel vorgegeben und ist kaum zu ändern, obwohl aus medizinischer Sicht auch beim Kniegelenk ein Öffnungswinkel von mindestens 90 Grad ermöglicht werden sollte. Zusätzlich muss bei der Sitzkniehaltung ca. 20% mehr Körpergewicht über das Gesäß und die Knie getragen werden. Aus all diesen Gründen sind Kniestühle und Hocker als alleinige Sitzmöbel für Bildschirm- und Büroarbeit nicht geeignet. Deskbikes und Walkstations führen zwar zu mehr Bewegung am Bildschirmarbeitsplatz, dies wird bei Deskbikes durch Fahrradfahren während der Bürotätigkeit, bei Walkstations durch Arbeiten bei zeitgleicher Benutzung eines langsam laufenden Laufbandes erreicht. Untersuchungen von Deskbikes im Büro zeigen jedoch nur mäßige Effekte hinsichtlich einer Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems. Die ergonomischen Anforderungen an einen Büroarbeitsstuhl werden von beiden Geräten nicht erfüllt. Daher sind auch Deskbikes und Workstations nicht als Sitzmöbel für Bildschirm- und Büroarbeit geeignet. Zusammenfassend müssen wir also Folgendes konstatieren. Ein Sitzball oder ein Pendelhocker sind ebenso wie Deskbikes und Workstations als Trainings- und Übungsgerät einsetzbar, jedoch nicht als Sitzgelegenheit an Bildschirmarbeitsplätzen und Büroarbeitsplätzen geeignet. Auch Kniestühle und Hocker sind als alleinige Sitzmöbel nicht geeignet. Die richtige Arbeitsumgebung hat immer einen Einfluss auf produktive Arbeit und gute Ergebnisse. Beleuchtung, Raumklima, Lärm und Gestaltung des Arbeitsumfeldes wirken immer auf die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. Diese Faktoren können allerdings sowohl positiv als auch negativ sein und bzw. oder sich gegenseitig beeinflussen. Warum muss nun auf eine gute Beleuchtung geachtet werden? Bei strahlendem Sonnenschein im Sommer wird im Freien eine Beleuchtungsstärke von bis zu 100.000 Lux, bei bedecktem Himmel bis zu 20.000 Lux erreicht. Selbst an trüben Novembertagen kann das Tageslicht bis zu 5.000 Lux erzeugen. Im Januar zu Sonnenauf- und Untergang können bei bedecktem Himmel zwischen 500 Lux und 1.000 Lux gemessen werden. Bei Vollmond beträgt jedoch die Beleuchtungsstärke nur noch 0,2 Lux. An solche Beleuchtungsstärken hat sich der Mensch im Laufe der Evolution angepasst. Für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze gilt eine Mindestbeleuchtungsstärke durch die künstliche Beleuchtung von 500 Lux horizontal. Dabei ist ein belastungsarmes Lesen von Schriftstücken gut möglich. Außerdem sind bei breitstrahlenden Leuchten und hellen Raumoberflächen auch die Gesichter sehr gut erkennbar. Untersuchungen haben gezeigt, dass für reine Lese- und Sehaufgaben die Leistungsfähigkeit bei Beleuchtungsstärken von 800 bis 1000 Lux noch merklich steigt. Neben einer ausreichenden Beleuchtungsstärke ist Folgendes zu beachten. Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ohne störende Helligkeitsunterschiede, Begrenzung der Direktblende durch entsprechend gestaltete Leuchten und geeigneten Sonnenschutz an den Fenstern, Begrenzung der Reflexblendung durch den Einsatz gut entspiegelter Bildschirme, nicht glänzender Arbeitsmittel und geeigneter Farben und Oberflächenbeschaffenheit von Decken, Wänden und Möbeln. Ausgewogene Schattigkeit durch die Beleuchtung, angenehme Lichtfarbe und gute Farbwiedergabe, Flimmerfreiheit der Beleuchtung. Die Beleuchtungsstärke und die Farbe des Lichts beeinflussen auch die Stimmungslage von Beschäftigten. Im Allgemeinen werden die Lichtfarben warm-weiß oder neutral-weiß als angenehm empfunden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Licht mit einem hohen Blauanteil, wie vor allem in der Lichtfarbe Tageslicht-weiß, aktivierend auf Menschen wirkt. In Büroräumen mit nur wenig oder keinem Tageslichtanfall kann es günstig sein, die Beleuchtung über moderne Lichtsysteme zu steuern. Wie ist das nun mit dem Einsatz von LED-Beleuchtung im Büro? Für neue Bürobeleuchtungsanlagen werden schon heute nur noch LED-lichtemittierende Dioden, Leuchtdioden eingesetzt. Sie sind klein, sparsam und langlebig. Leuchtdioden erzeugen flimmerfreies Licht, das sofort nach dem Einschalten zu 100% verfügbar ist. Sie weisen eine gute bis sehr gute Farbwiedergabe auf, die mit der von Leuchtstofflampen vergleichbar ist. Ebenso können die nur bis zu 5 mm großen Dioden wahlweise warmes, neutrales oder kühleres Licht erzeugen. LED-bleichen Farben, zum Beispiel bei angestrahlten Kunstwerken, nicht aus. Die Lebensdauer ist wesentlich länger als die von Leuchtstofflampen und ist nicht von der Schalthäufigkeit abhängig. Die Leuchtdioden senden Licht eng gebündelt aus, erzeugen also eine große Helligkeit auf einer relativ kleinen Fläche. Aufgrund dessen können Leuchten mit LED mehrere einzelne Schatten erzeugen und zu Blendung führen, obwohl sie nach dem üblichen Blendungsbewertungsverfahren nicht als blendend eingestuft werden. Damit sie ergonomisch zur Bürobeleuchtung eingesetzt werden können, werden sie mit Prismenoptiken oder Linsen abgedeckt, die das Licht der einzelnen Punkte in die Breite streuen. LEDs werden auch für die Indirektbeleuchtung eingesetzt, die Licht über Decken oder Wandflächen in den Raum abstrahlt. Für Leuchten mit freistrahlenden LEDs ist es zu empfehlen, diese vor dem Einsatz im Unternehmen an einigen einzelnen Arbeitsplätzen zu testen. Nun eine häufig gestellte Frage: Kann Blaulicht die Augen schädigen? Bei der Beleuchtung von Arbeitsstätten wird die konventionelle künstliche Beleuchtung mehr und mehr durch Beleuchtung mit LEDs abgelöst. Das Licht dieser Leuchtmittel beinhaltet häufig einen hohen Anteil im blauen Spektralbereich. Gleiches gilt für moderne Bildschirme, deren Anzeigen mit LED hinterleuchtet werden. Zur Einschätzung der Gefährdung werden Lichtquellen in die Risikogruppen 0 bis 3 eingeteilt, wobei Lichtquellen der Gruppe 0 unter allen Umständen sicher sind. Untersuchungen an verschiedenen Bildschirmtypen haben gezeigt, dass die Leuchtdichten weit unterhalb der Grenzwerte vorliegen. Bildschirme gehören in die Risikogruppe 0 und sind somit hinsichtlich einer Blaulichtgefährdung völlig unproblematisch. LED-Leuchtmittel stellen wie auch klassische Glühlampen oder Halogenlampen bei bestimmungsgemäßer Benutzung keine Gefährdung dar. Für eine Blaulichtschädigung müssen in der Regel 3 Faktoren zusammenkommen: eine sehr große Helligkeit der Lichtquelle, eine hohe im blauen Spektralbereich bewertete Strahldichte der Lichtquelle und eine ausreichend lange Expositionszeit. Bei direktem Blick in ein solches Leuchtmittel wäre theoretisch nach einigen Minuten eine Schädigung des Auges möglich. Allerdings greift hier vorher eine natürliche Abwehrreaktion, die davor schützt, für längere Zeit in sehr helle Lichtquellen zu blicken. LED-Leuchtmittel sind also so einzusetzen, dass ein direkter Blick aus kurzer Distanz vermieden wird und dass die Leuchten beispielsweise mittels Prismenabdeckung entblendet sind. Wie lässt sich nun störende Sonneneinstrahlung vermeiden? Bei direkter Sonneneinstrahlung in Büros können Probleme durch Blendung und Aufheizen infolge von Wärmestrahlung auftreten. Als wirksamste Gegenmaßnahme haben sich außenliegende, verstellbare Jalousien bewährt. Die Ausführung sollte so stabil beschaffen sein, dass auch bei stärkerem Wind ein Sonnenschutz gewährleistet ist. Innenliegende und in einigen Fällen auch im Fenster integrierte Sonnenschutzvorrichtungen verhindern zwar die Blendung, halten jedoch in der Regel die Wärmestrahlung nur unzureichend zurück. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Sonnenschutzvorrichtungen die Fenster lückenlos abdecken, damit Blendungserscheinungen sicher vermieden werden. Wie sind in diesem Zusammenhang Glas-Doppelfassaden zu bewerten? Bei vielen neuen Bürogebäuden planen die Architektinnen und Architekten Glas-Doppelfassaden, um ein transparentes Gebäude zu schaffen und die Einstrahlung der Sonne im Winter zur Raumlufterwärmung zu nutzen. Je nach Ausführung der Fassade kann auch ein verbesserter Lärmschutz erreicht werden. Neben diesen Vorteilen können sich im Betrieb eines Gebäudes mit Glasdoppelfassaden auch Probleme ergeben. Dem Wärmegewinn, der im Winter erwünscht ist, steht im Sommer ein unerwünschtes Aufheizen durch Sonneneinstrahlung entgegen. Um auch im Sommer zuträgliche Raumtemperaturen zu erreichen, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Als wirksam hat sich die Montage eines vor der Innenfassade angebrachten Sonnenschutzes erwiesen. Die Doppelfassade kann die Möglichkeit, das Gebäude durch natürliche Lüftung ausreichend mit frischer, nicht zu warmer Luft zu versorgen, stark einschränken, da die notwendigen Druck- und Temperaturunterschiede an der innenliegenden Fassade nicht immer erreicht werden. Ist die Fassade zudem als ein durchgehender Spalt vom Erdgeschoss bis zum Dach hin gestaltet, kann sich die Luft hier im Sommer bis auf über 70 Grad Celsius erwärmen und nicht zur Raumbelüftung genutzt werden. So ist unter Umständen die Installation einer raumlufttechnischen Anlage unverzichtbar. Häufig wird bei der Gebäudeplanung erst sehr spät auch an die notwendigen Wartungstätigkeiten wie zum Beispiel Glas- und Fensterreinigung gedacht. Außerdem ist zu beachten, dass bei Mehrfachverglasung mit einem Sonnenschutzglas außen der natürliche Tageslichteinfall stark reduziert wird. Bei manchen Verglasungen bis circa zur Hälfte. Gerade im Winter kann das bei empfindlichen Personen einen negativen Einfluss auf den Tagesrhythmus und das Wohlbefinden haben. Warum darf es nicht zu laut sein? Je stärker eine Tätigkeit Anforderungen an Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Kreativität stellt, desto größer ist die Störanfälligkeit gegenüber Lärmeinwirkung. Das hat jeder schon mal erlebt. Die Abnahme des Konzentrationsvermögens unter Lärmeinfluss ist dadurch zu erklären, dass sich der Mensch anstrengt, die störenden Geräuscheinwirkungen aus seinem Bewusstsein zu verdrängen. Dies kann unter anderem zu vorzeitiger Ermüdung, Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen führen. Deshalb sollte der Schallpegel im Büro so niedrig wie möglich sein. Bei überwiegend geistigen Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, darf der Schallpegel höchstens 55 Dezibel A betragen, bei einfachen oder überwiegend mechanischen Tätigkeiten maximal 70 Dezibel A. Im Büro finden sich verschiedene Lärmquellen, unter anderem Gespräche der Beschäftigten durch Telefonate und Kundengespräche, Bürogeräte, Tastaturen, Lüftergeräusche von Kopieren und Druckern, Verkehrslärm oder Nachbarschaftslärm. Geräusche werden als unterschiedlich stark störend empfunden. Für Aufmerksamkeit und Konzentration ist ein informationshaltiges Geräusch, beispielsweise ein Gespräch der Kolleginnen bzw. Kollegen, viel ungünstiger als ein gleichbleibendes Dauergeräusch wie das Lüftungsgeräusch der Klimaanlage. Insbesondere bei Großraumbüros ist deshalb eine gute akustische Gestaltung wichtig. Eine Lärmminderung setzt am wirksamsten an der Entstehungsquelle an. Das heißt, es sollten geräuscharme Arbeitsmittel beschafft und benutzt werden. Die Geräuschentwicklung einzelner Geräte ist je nach Bauart, Leistung und Betriebsweise unterschiedlich. Wenn realisierbar, sollten Kopierer oder Drucker in Technikräumen separat von den Arbeitsplätzen installiert werden. Kopfhörer und Headsets sollten im Interesse einer optimalen Verständlichkeit und guter Trageeigenschaften in qualitativ hochwertiger Ausführung beschafft werden. Die Ansteuerelektronik sollte zu hohe Schallpegel begrenzen. Die Geräuschsituation wird wesentlich durch die akustischen Eigenschaften der Räume bestimmt. Sogenannte schallharte Decken und Wände reflektieren den Schall und führen zu unangenehmer Halligkeit der Arbeitsräume. Diesem Phänomen kann durch eine schallabsorbierende Ausstattung der Decken, Böden und Möbelteile begegnet werden. Außerdem tragen schallabsorbierende und schallabschirmende Abtrennungen und Stellelemente zwischen den Arbeitsplätzen zu einer guten Akustik bei. Auch Außenlärm, Straßenlärm, Eisenbahnlärm, Flugverkehr kann einen Störfaktor darstellen. Zur Abhilfe sind schallisolierende Fenster und Fassaden geeignet. Was ist schlechte Luft? Ohne Zufuhr von Außenluft ändert sich in Innenräumen mit darin beschäftigten Personen die Luftzusammensetzung. Das wissen wir alle noch aus der Corona-Pandemie, als es da diese CO2-Ampeln gab. Da der Mensch Kohlendioxid, CO2, abatmet, kann der CO2-Gehalt der Raumluft als Maß für die Luftqualität herangezogen werden. Sobald die CO2-Konzentration in der Luft ansteigt, entsteht in der Regel eine unangenehme Geruchsbelästigung, bedingt auch durch andere Stoffe in der Raumluft, und die Konzentrationsfähigkeit kann abnehmen. Der Sauerstoffanteil der Luft ändert sich entgegen einer weit verbreiteten Annahme hingegen nur wenig und spielt für das Befinden der Menschen in den Räumen praktisch keine Rolle. Gemäß der technischen Regel für Arbeitsstätten, A3.6 Lüftung, ist bei einer CO2-Konzentration von weniger als 1000 ppm Parts per Million davon auszugehen, dass keine weiteren Maßnahmen zur Lüftung notwendig sind. Unter Aspekten des Infektionsschutzes, wie gerade erwähnt, sollte ein höherer Luftaustausch angestrebt werden. Um eine effektive Lüftung zu gewährleisten, Lärmbelästigung von außen und dauernde Zuglufterscheinungen zu vermeiden, sollte die Stoßlüftung, mehrminütiges Öffnen der Fenster mehrmals täglich, gegenüber dauernd gekippten Fenstern bevorzugt werden. Fördern Pflanzen im Büro die Gesundheit? Pflanzen im Büro schaffen eine individuelle Arbeitsumgebung und eine lebendige Atmosphäre. Ein begrüntes Büro wird von den meisten Menschen als angenehm empfunden. Damit die Innenraumbegrünung ihre Funktion als wichtiges Wohlfühlelement erfüllen kann, bedarf es nicht nur der richtigen Pflanzenwahl und Gestaltung, sondern selbstverständlich auch der richtigen Pflege. Der Effekt von Grünpflanzen, die Luftfeuchtigkeit im Raum auf natürliche Art zu erhöhen, ist stark abhängig von der Art und Anzahl der Pflanzen und meist vernachlässigbar gering. Es werden beispielsweise viele Pflanzen, die einen hohen Wasserbedarf haben, wie Nestfarn, Banane, Zimmerlinde und auch Zyperngras benötigt, um die Raumluftfeuchte zu beeinflussen. Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, dass bestimmte Pflanzen in geringem Umfang Schadstoffe aus der Raumluft abbauen können. Allerdings kommt eine Schadstoffbelastung in Büroräumen, die über die allgemeine Umweltbelastung hinausgeht, in der Regel nicht vor. Ja, das war's für diese Woche. Wie immer habe ich sämtliche Informationen in den Shownotes verlinkt, sodass Sie diese in Ruhe nachlesen können. Vielen Dank, dass Sie uns hier in dieser Podcast-Folge begleitet haben, in der wir die Bedeutung der richtigen Arbeitsumgebung in der heutigen Bürowelt beleuchtet haben. Wie wir festgestellt haben, spielt die Gestaltung des Arbeitsplatzes eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden und die Leistung der Mitarbeitenden. Von der richtigen Beleuchtung bis hin zu klimatischen Faktoren gibt es zahlreiche Bedingungen, die eine positive Arbeitsumgebung schaffen können. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewinnen konnten und vielleicht sogar einige Anregungen für die Optimierung Ihrer eigenen Arbeitsumgebung mitnehmen. In der nächsten Episode gehen wir der Frage nach, ob die Arbeit im Büro krank machen kann und untersuchen Fakten und Mythen. Bleiben Sie also gespannt und schalten Sie uns auch in der nächsten Woche wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.